Immer härter, der Podcast der Berliner Morgenpost.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Immer härter mit mir, Inga Bödeling, und mit meinem Kollegen Sebastian Stier. Hallo, Toro.
Hallo Inga.
Ja, Toro, wir haben ein bisschen was zu besprechen heute. 2:3 in Karlsruhe, und ich gebe mal zu, ich war in Mathe früher nicht so bombastisch gut. Aber dafür reicht es auch in Sachen Wahrscheinlichkeitsrechnung, das mit Platz 3, das wird in dieser Saison enorm eng. 11 Punkte Rückstand sind es auf Fortuna Düsseldorf, 12 Punkte sind noch zu vergeben. Da muss schon eine veritable Ergebniskrise in Düsseldorf einziehen, oder?
Inga, du hast recht. Mir ging es ähnlich. Noch meine Mathekenntnisse waren nicht so überragend.
Aber das können wir.
Aber da kommen wir noch hin. Das schaffen wir noch, trotz meiner 2 Punkte in der Abiturprüfung Mathematik.
2?
Ja.
Ui, okay.
Und die waren nicht mal selbst erbracht. Ich hatte noch eine nette Mitschülerin, die mir die richtigen Ergebnisse aufgeschrieben hat. So schlimm. Also, liebe Grüße an Annika. Vergesse ich die auch 20 Jahre später nicht.
Ja,
aber das kriegen wir hin. Das ist natürlich klar. Also jetzt 11 Punkte der Rückstand. Das war auch schon vor dem Spiel, gehörte da ganz viel Fantasie dazu. Aber ich habe mich auch so selbst in meinem Rechnen ertappt, oder als dann Sonntag das Ergebnis war, dann denkt man so, ah Mist, so jetzt ist wirklich vorbei. Ne? Jetzt ist die Spannung raus, jetzt ist so ein bisschen die Luft raus. Und sofern man dann immer noch so ein bisschen so diese mathematische Chance hat oder dann ein bisschen mitrechnen kann. Und Karlsruhe war ja auch eine Mannschaft, die dann eben auch da so sich in diesem Kreis bewegt. Heißt, wenn du die mit einem Sieg hinter dir lässt, dann rutscht du wieder ein bisschen nach vorne. Hannover konnte man ja spekulieren, dass die eventuell verlieren. Also da war schon ein bisschen was drin. Dann hat man so vor dem Spiel gedacht, okay, vielleicht Düsseldorf. Unentschieden oder irgendwas passiert.
Die lassen gerade gar nichts.
Nein, die lassen gerade gar nichts anbrennen. Also auch vor dem Hintergrund, wenn Hertha gewonnen hätte, hätte ja Düsseldorf trotzdem gewonnen, wie wir jetzt heute wissen. Also wäre es auch nicht mehr so das ganz spannende Ding. Aber so eine Niederlage tut weh, ist blöd, und damit ist ja die Saison dann quasi ad acta.
So, damit verabschieden wir uns für diese Woche.
Richtig, dachte ich mir auch gerade. Jetzt haben wir nichts mehr hier zu podcasten, zu diskutieren.
Nein, so schlimm ist es nicht. Denn wir werden heute auch noch ein bisschen spekulieren, und zwar wohin die Reise in dieser Saison noch gehen kann. Und es gibt ja doch noch das ein oder andere Ziel, oder zumindest ein Ziel, das Hertha erreichen kann. Und zwar Haris Tabakovic zum Torschützenkönig der zweiten Liga zu machen. Ist ja durchaus auch noch eine Ambition, die man verfolgen kann. Toro, wir sprechen nochmal über das 2:3 in Karlsruhe. Wir sprechen über die Fehleranfälligkeit und Schlafmützigkeit, wie ich lernen musste, übrigens wirklich ein deutsches Wort. Über beeindruckende Serien und ein exorbitant zuverlässiges Duo. Und dann blicken wir auf den Showdown und Platz 4 mit Blick auf das Duell gegen Hannover. Aber erstmal auf das 2:3 beim Karlsruher SC. Tja, eine Niederlage, die, ich glaube, für viele nachher das Attribut unverdient gehabt hätte.
Eindeutig. Also ungewohnt so ein bisschen in dieser Saison, muss man sagen. Das war jetzt so das erste Mal, wo sie so richtig, richtig überlegen waren und ein richtig gutes Spiel gemacht haben und dann am Ende auch wirklich komplett unbelohnt nach Hause fahren mussten. Konträr zum Paderborn-Spiel.
Ich wollte gerade sagen, komplette Gegenteil.
Komplette Gegenteil. Dann hätten wir jetzt natürlich wieder so diese alte Situation, da gleicht sich alles aus im Laufe einer Saison. Da gewinnst du unverdient, da verlierst du dann unverdient. Richtig blöd gelaufen, die Sache. Aber das war schon so, dass der fußballerisch war das wirklich eine gute Leistung. Das hat eigentlich in vielen Punkten gepasst. Defensiv vielleicht nicht so ganz, aber Offensivvortrag, aber daran liegt es ja bei Hertha in der ganzen Saison nicht. Da wäre durchaus mehr drin gewesen, zieht sich dann aber auch so wie ein roter Faden durch die Spielzeit. Man hat in ganz vielen Spielen immer das Gefühl gehabt, so, das fehlt in den entscheidenden Situationen, fehlt es an relativ viel, ne? So an Erfahrung, an Willen, an Punch, dass man dann wirklich in dem Moment dann auch da ist, das so zu 100% will, mal verteidigen, auf Teufel komm raus, in so ganz wichtigen Situationen. Haben wir jetzt ja auch wieder gesehen, wo dann Kabovnik nicht so gut aussieht bei den Gegentoren, kommen wir sicherlich gleich noch zu.
Richtig.
Im Detail. Also das sind so alles so kleine Punkte, die sich dann summieren. Und dann irgendwann zu einem zu großen Ganzen werden, um noch weiter oben in der Tabelle zu stehen, beziehungsweise um noch mehr Punkte zu haben, noch bessere Ergebnisse einfahren.
Du hast es angedeutet, von der Statistik her war es fast eigentlich eher ein Unentschieden. Ich bin ja kein so großer Fan von diesen Expected Goals Werten, aber da war es sogar eigentlich ein sehr deutlicher Sieg für Hertha. Am Ende war es eben das 2:3 und damit ein nicht ganz so schiedlich friedliches Ergebnis wie im Hinspiel, als es das 2:2 gab, denn wir dürfen natürlich nicht vergessen, der KSC, die seit über 50 Jahre währende Fanfreundschaft, du hast zum Hinspiel einen schönen Text dazu geschrieben bei uns, der so ein bisschen erklärt hat, wo das alles herkam. Aber in der ersten Halbzeit gab es erstmal gar keinen Support oder zumindest sehr wenig nach einer netten und schönen Choreografie, denn ein KSC-Fan war von einer Brüstung gestürzt, musste dann medizinisch versorgt werden, im Endeffekt auch ins Krankenhaus gebracht werden. Nach Abpfiff gab es dann auch die Entwarnung, dass er wieder ansprechbar war, aber das sorgte natürlich auch erstmal für ein mulmiges Gefühl und für wenig Support. Und die Spieler haben nachher gesagt, das war auch erstmal ungewohnt, in so einem Kessel zu stehen und dann erwartest du dieses Freundschaftsduell mit den beiden befreundeten Fangruppen und der großen Choreo und dann ist erstmal gar nichts, ungewohnt und da etwas, worauf man sich erstmal einstellen muss.
Ja, ganz, ganz sicher, weil du wirst ja als Spieler auch im ersten Moment gar nicht, was da jetzt los ist. Also warum ist das jetzt so? Ne? Du bist voller Adrenalin und Stadion tobt und wie du sagst, es geht los mit Choreos und allem drumherum und dann auf einmal hast du dann diese Stille. Ist ja schwer nachzuvollziehen, das kriegst du ja sofort dann mit auf dem Platz. Kann sie dann höchstens denken, so da ist irgendwas Unschönes. Und von daher ja auch nochmal von unserer Seite hier gute Besserung. Ganz tragische und ganz blöde Aktion, will niemand haben. Ist dann passiert, aber wie gesagt, gute Besserung. Wir hoffen, demjenigen geht es bald wieder besser.
Genau, viele Genesungswünsche nach Karlsruhe. Ja, sportlich musste Hertha dann Karlsruhe den Sprung auf Rang 5 überlassen. Genau das, was man eigentlich gerne selbst gemacht hätte. Und damit war dann eben auch so die letzte kleine, minimale Resthoffnung auf den Relegationsrang 3 dahin. Ich habe es vorhin noch gesagt, die 12 Punkte zu vergeben, 11 Zähler Rückstand, das ist wirklich nur noch eine theoretische Chance. Aber bei der Formkurve, die Düsseldorf im Moment hat, ja, gehe ich mal davon aus, dass man sich bei Fortuna in die Relegation retten wird.
Ja, das sieht jetzt sehr danach aus. Also der HSV wird mit großer Wahrscheinlichkeit nicht mal die Relegation schaffen, wieder dann in einer zweiten Liga verweilen müssen. Weißt du, irgendwann in eine nette Statistik, HSV ist auf dem Weg zum Zweitliga-Dino. Die würden dann, glaube ich, das sechste Jahr in Folge jetzt in der zweiten Liga bleiben und wären dann, wenn
Pauli und Kiel aufsteigen,
wenn sie die Mannschaft, die durchgängig am längsten in der zweiten Liga dabei ist. Boah, ich glaube, das war nicht ihr Ziel, als sie vor 6 Jahren runtergegangen sind.
Ein Zweitliga-Dino aus dem Bundesliga-Dino ist, wird der Zweitliga-Dino eine zweifelhafte Ehre.
Würde ich sagen, oder? Also kann man nur hoffen, dass aus Hamburger Sicht das nicht so eine lange Zeit wie die Bundesliga-Phase jetzt in der zweiten Liga ansteht. Aber es ist schon erstaunlich. Also muss ich sagen, so, ne, um mal auch kurz abzuschwenken, wenn du immer so knapp dran bist, mal über Rang 3, dann immer auch Vierter. Die hatten ja nie mal eine Spielzeit, wo sie so richtig weit weg waren, sondern die haben es ja eigentlich immer im Laufe des Frühjahrs dann verspielt. Ja. Und das ist schon, boah, da dann auch noch die Schlüsse rauszuziehen und dann zu sagen, okay, nächstes Jahr wird es besser. Uff, da muss man schon großer Optimist sein.
Ich habe gestern in meinem Text über Hertha über Frühjahrsmüdigkeit geschrieben. Ich glaube, das ist ein Phänomen, das in Hamburg sehr weit verbreitet ist. Denn da haben sie seit Jahren Probleme damit, dass es im Frühjahr völlig die Luft raus ist und alles Vielversprechende von Anfang der Saison hinten wieder umgeschmissen wird. Aber beim Thema Frühjahrsmüdigkeit, da sind wir dann auch wieder bei Hertha. Denn da waren manche Szenen und Phasen im Spiel dabei am Sonntag, wo ja doch die ein oder andere Schlafmütze gefühlt auf dem Platz stand. Man war dann plötzlich sehr fehleranfällig. Ich fand, die Anfangsphase war eigentlich ziemlich solide. Und dann in der Phase, in der Karlsruhe dann auch das 2:1 gemacht hat, kurz vor der Pause, war so gar nichts mehr los mit der Mannschaft. Da dachte ich auch so, was ist hier los? Paul Dardai stand an der Seitenlinie, hat gerufen, wir sind zum Fußballspielen hier, nicht zum Schlafen. Auch eine gute Erinnerung für den einen oder anderen, glaube ich. Aber dieser Weckruf hat nicht so richtig gefruchtet. Und stattdessen gab es dann eben das 3:1. Dann kam man nochmal ran mit dem Elfmeter. Und dann, klar, dann rennst du an. Aber so richtig fruchten sollte das eben auch nicht. Und dann, ja, habe ich so gedacht, ja, diese gut 20 Minuten, die waren dann schon der Knackpunkt im Spiel.
Ja, das ist ein Charakteristikum der Saison. Eindeutig, weil du in fast allen Spielen, wenn man sich die Spiele nochmal anschaut im Detail, sind eigentlich in fast jeder Partie sind Phasen drin, wo dann wirklich wenig bis gar nichts geht. Und das waren dann auch oft Segmente und Phasen, wo dann die Spiele auch verloren wurden. Oder wo es dann negativ gedreht wurde Richtung Unentschieden, also ein gefühlter Punktverlust. So. Das war wirklich in einer Vielzahl von Partien, in Karlsruhe jetzt auch wieder. Und das ist dann schon eine Frage, ne? Lässt sich nicht mit Schlafmützigkeit im Grunde erklären. Das ist dann, glaube ich, am Ende auch eine Qualitätsfrage. Das muss man ganz klar so sagen, weil so eine richtig in sich gefestigte, homogene Mannschaft, die zieht ihren Stiefel dann nochmal 90 Minuten durch. Dass es mal ein Spiel gibt, wo durch irgendwelche Einflüsse oder Unwägbarkeiten oder von mir aus auch schlechter Tag, dass es dann nicht so läuft, wie ihr plant. Alles okay. Aber in der Häufigkeit ist es dann schon was anderes als einfach mal so jetzt heute hier zu spät ins Bett gegangen.
Siehst du, den schwarzen Peter mit der Qualitätsfrage, den wollte ich dir zuschieben. Hast du erfolgreich genommen.
Ja, klasse, kein Fettnäpfchen aus. Scheinbar hier, Inga. Vielen Dank.
Sehr gerne. Pal Dardai hat es in der Halbzeitpause mit Gehirnwäsche versucht, wie er gesagt hat. Auch das, ja, wie wir jetzt am Ende wissen, nicht so richtig erfolgreich. Und du hast ihn vorhin schon angesprochen, Michael Kabownik, beim 1:2 und auch beim 1:3 nicht richtig aktiv, aggressiv, nah am Mann. Ich glaube, das 1:2 war es, als er dann so ein bisschen auf das Foul spekuliert hat, anstatt durchzuziehen. Und der Schiedsrichter ließ weiterlaufen. Und ich glaube, Karlsruhes Paul Nebel war völlig frei, hatte genug Platz zum Flanken und dann daraus entstand dann eben das zweite Gegentor. Das war auch einfach nicht schlau.
Ja, ne, also genau, das sind dann eben genauso diese Momente, was ich vorhin noch meinte, wo du dann so diese absolute Galligkeit haben musst, so dieses so Matthias Sammer-hafte, nenne ich es mal, ne, wo man dann wirklich einfach auf Teufel komm raus rein in die Aktion und dann jetzt wird alles hier wegverteidigt, um eben ein erfolgreiches Resultat am Ende zu haben. Das fehlt mir bei Hertha in dieser Saison und in entscheidenden Momenten einfach. Und da jetzt war es Kabownik, in anderen Spielen war es andere Spieler. Hast einfach, das zeigt ja auch dann die Gegentorstatistik, du bist einfach defensiv viel zu anfällig. Und das sind dann immer wieder die Momente, die dir dann das sportlich das Genick brechen.
Danach gab es einen erstaunlichen Satz von Haris Tabakovic. Er hat gesagt, da waren wir zu hochnäsig und meinte damit eben auch die Phase in der ersten Hälfte. Und das war deutlich.
Tja, wenn es Hochnäsigkeit ist, dann...
Ich hätte es nicht so interpretiert, nee, aber wenn es aus der Mannschaft kommt...
Frage ich mich, wo es herkommt. Also wo ist der Grund für die Hochnäsigkeit? Die gibt es ja in der Saison eigentlich nicht. Also es ist ja nicht so, dass Hertha in der Saison so dominant aufgetreten wäre und von Anfang an irgendwie Platz 1, 2, 3 inne gehabt hätte. Also es gibt überhaupt gar keinen Anlass für Hochnäsigkeit. Deswegen kann ich damit jetzt wirklich echt wenig anfangen, muss ich sagen, mit dem Zitat.
Deshalb fand ich
Zitat.
Die Aussage auch einfach sehr überraschend, weil ich dann nämlich ganz bei dir bin. Es gibt nicht irgendwie diesen Status, den die Mannschaft hätte, nein, von der man mit Hochnäsigkeit agieren könnte. Und,
die kommen ja jetzt auch nicht aus einer 8-Spiele-Siegesserie oder so eine Geschichte, dass man sagen kann, ja okay, es ging gerade in der Vergangenheit jetzt irgendwie so locker und haben wir heute gedacht, es läuft wieder so, lief es nicht, ja, müssen wir uns an der eigenen Nase fassen. Nee, so ist es bisher nicht. Klar, Kritik aus der Mannschaft zeigt schon, die waren da auch mit sich nicht zufrieden, mit sich nicht im Reinen, hätte man besser machen können, aber dann mit dem Wortlaut ist dann schwer, was anzufangen.
Ja, vor allen Dingen, also wir können ja froh sein, dass es diese Kritik gibt, denn wir wissen alle, dass in den vergangenen Jahren eben auch das Problem war, dass in der Mannschaft so wenig Leben war, dass nach dem Spiel auch nicht mal klare Worte kamen, weil sich niemand dazu berufen fühlte, selbstkritisch zu Werke zu gehen. Es war auch so ein bisschen das Duell der Serientäter, denn Karlsruher SC seit 10 Heimspielen in Folge nun den Sieg gegen Hertha mit einberechnet, zu Hause ungeschlagen. Sie sind nebenbei auch noch auf Platz 1 der Rückrundentabelle, nicht auf Platz 1, auf Platz 3 der Rückrundentabelle, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Aber Hertha hat ebenfalls eine Serie bestätigt und zwar hat man zum 5. Mal in Folge mit mindestens 2 eigenen Treffern aufgespielt. Insgesamt 27 Treffer in den letzten 5 Spielen mit Hertha-Beteiligung. 27 Treffer. Das ist schon eine Hausnummer, oder?
Der Trainer ist Pal Dardai.
Ja.
Also völlig konträr zu dem, was man immer dachte oder annahm. Ist ja so das, was wir hier in den vergangenen Wochen auch immer wieder gesagt haben. Also Hertha schauen, egal ob Freitag, Samstag oder Sonntag, hat immer einen hohen Unterhaltungswert.
Ja.
Du weißt immer, da werden jetzt Tore fallen, da wird was passieren. Also außer bei den 0-0-Spielen, den wenigen, die wir mal beim letzten Mal rausgesucht haben. Aber du hast schon wirklich eine wirklich hohe Regelmäßigkeit an Spielen mit vielen Treffern. Meistens dann irgendwie aber auch immer nicht so, dass du sagen kannst, okay, wir machen heute 2 Tore oder manchmal sogar 3 und gehen dann trotzdem als Sieger vom Platz. Das haben wir auch alles schon erlebt. Und da ist dann sicherlich einfach auch ein zu großes Missverhältnis, offensiv, defensiv. Und ich denke, das wird Pal Dardai auch ganz schwer im Magen liegen.
Ich gehe auch davon aus, der Vollständigkeit halber, da bin ich durcheinander gekommen. Karlsruhe ist auf Platz 1 der Heimtabelle. Zeigt natürlich auch diese Serie von 10 ungeschlagenen Heimspielen. Und auf Platz 3 der Rückrundentabelle, was wiederum die dann doch sehr gute Formkurve in der Rückrunde zeigt, denn in der Hinrunde war man zwischenzeitlich sogar auf Relegationsrang 16, also weit entfernt von dem Platz, auf dem man jetzt verweilt. Tja, zeigt auch so ein bisschen, mit welchem Kaliber Hertha es da eigentlich zu tun hatte und dass man eben nicht geschafft hat, gegen so ein Kaliber eine Mannschaft auf vermeintlich Augenhöhe zu besiegen.
Das ist ja die Basis jeder erfolgreichen Saison oder dann jetzt eben Rückrunde, du musst heimstark sein oder du musst eine gewisse solide Bilanz dann haben zu Hause, wenn du 10 Spiele in Folge dann nicht verlierst. Und, heißt ja auch im Umkehrschluss, dass du wahrscheinlich eine Menge Spiele gewinnst. Also dementsprechend ist das immer wichtig und das so, hat Hertha ja auch nicht geschafft in der Saison. Also ist ja auch ein Faktor zum Beispiel, dass man immer so ein bisschen in diesem Träumerbereich war, so will ich es mal nennen, aber dass man nie so wirklich rankam. Na, Platz 3 hatte man ja nie inne, stand der Hertha nie drauf. 4 war es, glaube ich, auch nicht. Also es war immer so gefühlt, ja, wenn dann jetzt dann ein bisschen rechnen, na, jetzt sind es 8 Punkte, vielleicht könnten es ja 5 werden. So lief es meistens ab, aber man hatte eben nicht diese Phasen, dass man mal jetzt 8 Spiele in Folge ungeschlagen blieb oder eben so eine Heim- oder von mir auch so Auswärtsbilanz, 10 Spiele nicht verlieren, so in der Fremde, zu Hause, egal wo. War nie, war immer so pendelnd. Und das macht es dann am Ende schwer, besser dazustehen, als man jetzt dasteht. Was ja nicht wirklich schlecht ist jetzt mit Platz 7. Das ist alles, ich habe es immer wieder gesagt, ist alles in Ordnung für diese Saison, wenn man guckt, wo die Mannschaft, der Verein angetreten ist im Sommer. Aber diese wirkliche Tuchfühlung nach oben, die gab es eigentlich nie.
Nee, das stimmt. Und die gab es eben auch deswegen nie, weil man zum Beispiel auch gar nicht 3-mal in Folge gewinnen konnte. Das war so ein bisschen das Ziel eigentlich für dieses KSC-Spiel und am Ende blieb dann diese Serie verwehrt. Das war letztmals im September, Oktober 2019 gelungen. Also auch schon wieder eine ganze Weile her, dass man 3-mal in Folge gewonnen hat. Ja, man kann es auch schaffen bis Ende der Saison. 4 Spiele bleiben noch, um diese Dreier-Serie hinzubekommen. Wir werden uns das anschauen. Es wird dabei vor allem auf 2 Menschen ankommen. Und das ist wenig überraschend, würde ich mal so sagen. Denn diese beiden Menschen heißen Fabian Rehse und Haris Tabakovic. Und sie haben auch in Karlsruhe gezeigt, wie wertvoll sie für die Mannschaft sind, haben die nächste Co-Produktion gezeigt und kommen gemeinsam nun auf 56 Torbeteiligungen wettbewerbsübergreifend. Das ist schon eine ordentliche Hausnummer. Damit haben sie auch ihr eigenes Ziel überschritten schon. Sie wollten 50. Rehse hat seinen Assist Nummer 14 in der zweiten Liga beigesteuert und Tabakovic seine Saisontreffer 20 und 21, liegt damit 3 Tore vor. Ja, Toro, wie spricht man ihn eigentlich aus? Ich habe letzte Woche gesagt, ich werde ihn jetzt wahrscheinlich bis Ende des Jahres immer anders aussprechen, aber der Kollege aus Düsseldorf, dem Tabakovic auf den Fersen ist, oder der Tabakovic auf den Fersen ist.
Ja, da bin ich leider der griechischen Sprache auch nicht mächtig. Ja, mach mal einen Vorschlag, wie sprichst du ihn aus?
Christos Čolić.
Čolić.
Irgendwo ist da ein Sch drin, glaube ich.
Meinst du?
Habe ich zumindest schon mal gehört, aber ich weiß nicht,
ob am Ende. Kennst du diese Bundesliga oder diese Fußballernamen, die sich im Laufe einer Karriere verändern? Weil irgendwie finden die Reporter der Meinung sind, die sind jetzt auf einmal der Landessprache so firm.
Ja.
Aus mein Lieblingsbeispiel war früher der Brasilianer in Wolfsburg.
Oh.
Aus Grafit wurde Grafitsch.
Grafitsch, ja.
Der war Grafit.
Oder Graffiti.
Graffiti, ja.
Obwohl da gar kein Akzent drauf
war.
Nee,
genau. Ich glaube, mein Vater im tiefsten Brandenburg, der würde einen Graffiter aussprechen.
Graffiti auch schön, ja.
Ne, wird ja so geschrieben.
Ja, eben.
Aber das sind so, da könnte man mehrere Beispiele noch raussuchen, aber der war der eklatanteste und unser Düsseldorfer Freund, ich nenne jetzt Čolić.
Christos.
Ja.
Nennen wir ihn einfach Christos.
Ja.
Ja, da sind mir solche Namen lieber wie Jakub Blaschikowski, da weißt du wenigstens, spricht man, wie man schreibt.
Richtig.
Ja, jedenfalls 3 Punkte Vorsprung, 3 Tore Vorsprung, das ist doch schon mal eine gute Nachricht auf dem Weg zur Torjägerkanone der zweiten Liga. Es wäre die erste für Hertha BSC, wenn ich da in den Statistiken richtig gewühlt habe, zumindest in der zweiten Liga. Und damit möchte ich natürlich nicht dem Kollegen Preetz seine Torjägerkanone aus der Bundesliga absprechen. Aber die beiden haben gezeigt, dass sie wirklich zuverlässig liefern können und werden das dann auch noch im Rest der Saison tun müssen.
Ja, das auf jeden Fall. Also einmal für sich persönlich und dann natürlich für Hertha, um dann die letzten Spiele erfolgreich abschließen zu können. So, da bin ich ein bisschen bei Thomas Müller, der am Wochenende in einer anderen Berliner Stadthälfte Fußball gespielt hat. Und der dann meinte, ja, für uns geht es jetzt vielleicht primär darum, einfach ein gutes Gefühl zu haben. Also Spiele zu bestreiten und ein gutes Gefühl zu haben. Das hat sich so ein bisschen läppisch angehört vielleicht, ne? Aber das ist als Fußballer wirklich so, weil du gewinnst und hast dann eine Bestätigung für deine Trainingsarbeit, so hat er es ja auch ausgedrückt. Du hast eine Bestätigung, indem du auf die Tabelle schaust, Punktezahl verbessert sich und du gehst dann einfach auch mit einem gutes Gefühl in die Sommerpause. Und das ist wirklich nicht zu unterschätzen. das Sommerpausengefühl. In den Urlaub gehen mit 4, 5 Niederlagen und alles war blöd und alles war Mist und ne, ist so, als wenn du hier bei der Arbeit irgendwie eine Woche vor dem Urlaub wirklich richtig Stress und Ärger nur hattest und alle, oh, Inga, das läuft alles hier gar nicht, so ein Mist und am besten machst du noch 10 Überstunden und wird trotzdem nicht besser, dann hast du auch Bauchrummel, wenn du wiederkommst. Mhm. So, und das, als Sportler ist es ein bisschen ähnlich, du lebst ja sehr von der Psyche und wenn du dann einfach mal 4, 5 Wochen hast, wo du dann vielleicht an das letzte Spiel denkst, wo du noch ein schönes Tor geschossen hast, 4-0 gewonnen hast, Stadion hat gefeiert, dann kommst du natürlich beschwingt wieder in den Saisonauftakt. Und darauf wird's, oder darum wird es jetzt für Hertha gehen. Und neben natürlich diesen individuellen Zielen, die Tabakovic hat mit einem Torschützenkönig, was für einen Mittelstürmer einfach auch eine große Sache ist.
Also auf jeden Fall.
Da wird er jetzt auch und die anderen werden auch alles tun, dass das funktioniert. Da bin ich auch total optimistisch, dass das klappt. Rehse mit seiner Qualität und überhaupt seiner ganzen Persönlichkeit trägt Hertha durch die Saison. Ne, definitiv, muss ja. Man ganz klar sagen, können wir jetzt sagen, hier ist Glas, hier ist halb leer, wo wäre jetzt Hertha ohne die beiden,
ja.
Aber wir freuen uns ja, dass sie da sind, dementsprechend wird das dann auch die ganz große Aufgabe des Sommers werden für Benny Weber, die beiden zu halten, ich weiß, Reza hat ja angekündigt, dass er bleiben möchte, Fußball ist aber eine sehr, sehr schnelllebige Sache und wer weiß, was passiert, deswegen da wird sicherlich viel Fokus drauf liegen.
Ja, und so richtig festgelegt hat er sich ja auch noch nicht. Er hat ja gesagt, man weiß nie, was im Sommer passiert. Und ja, deshalb müssen wir das abwarten. Aber du hast es gerade schon angesprochen, es geht jetzt um das gute Gefühl in diesen letzten 4 Spielen. Und dieses gute Gefühl eben auch in die neue Saison zu transportieren. Und wenn du diese Saison auf einem Platz nahe der Aufstiegszone beendest, dann hast du dich schon mal angemeldet für das Rennen in der nächsten Saison vielleicht um den Aufstieg. So nach dem Motto, hallo, mit uns ist dann vielleicht auch zu rechnen. Und deshalb habe ich mir so die Konstellation angeschaut und den Rest der Saison zum Showdown um Platz 4 ausgerufen. Und dieser Showdown um Platz 4, der ist ein Vierkampf. Fürth und Elversberg haben zwar auch noch die theoretische Chance, aber da kommen wir wieder zu unseren Mathekenntnissen. Braucht viel, um das zu schaffen. Deshalb
denke ich auch. Die werden auch nicht so sehr hinschielen. Für Elversberg ist ja die Saison jetzt so oder so schon Erfolg. Also die haben den Klassenerhalt sicher, das ist eine Sache, ne? Vor der Saison hätte man gedacht, vielleicht der erste Abstiegskandidat, genau. Hat sich nicht bewahrheitet, ein bisschen das Pendant zu Heidenheim in der Bundesliga, eigentlich nie so richtig mit der Abstiegsgefahr in Kontakt gekommen, eine super solide Saison, da ist alles okay, ich glaube in Fürth ist man auch, da sah es ja auch zwischenzeitlich nicht gut aus.
Aber zwischenzeitlich auch sehr gut.
Dann wieder sehr gut, also ein bisschen fahrstuhlhaft, aber da bin ich auch bei dir. Das wird sich dann eher zwischen Hannover, Karlsruhe und Hertha vermutlich dann.
Den HSV hast du schon abgeschrieben.
HSV, der
Platz 7.
Nein, der steigt doch noch auf.
Der steigt doch noch auf.
Wer, Steffen Baumgart würde ich es gönnen, definitiv. Aber nein, das wird wohl nichts mehr werden. Unter normalen Umständen bleibt Hamburg auf 4. Es ist eher ein Rennen um Platz 5.
Ich habe mir die Trendkurven, die Formkurven der verschiedenen Mannschaften angeschaut und ich würde mich beinahe sogar fast festlegen, dass Karlsruhe am Ende auf Platz 4 steht. Die haben wirklich in den letzten 7 Spielen 14 Punkte geholt, der HSV nur 8. Hertha hat 11 Punkte geholt und dann haben wir noch Hannover und Paderborn. Paderborn nur mit 6 Punkten, deshalb würde ich die auch so ein bisschen raushalten da unten. Die sind auch auf Platz 8 ist es, glaube ich, gerade. 7? 7. Das heißt auch nicht so krass im Rennen wie vielleicht die anderen 3 Mannschaften noch, um dem HSV gefährlich zu werden. Aber bei Hannover stimmt der Trend gerade auch nicht so richtig. Ich glaube, da war man sich auch da war man ein bisschen zu euphorisch zwischendurch und dachte sich, wow, dieses Jahr können wir es schaffen, nach 5 Jahren mal wieder dann doch zurück Richtung Bundesliga und dann hat das nicht mehr geklappt und dann ist so ein bisschen alles zusammengekracht. Ja gut, jetzt am Wochenende die Niederlage gegen St. Pauli, das ist dann jetzt auch keine Schande, aber trotzdem. Und deshalb sehe ich da so ein bisschen Karlsruhe als Jäger Nummer 1.
Ja, kann man unterschreiben. Also das kann man schon genau dann so auch erklären. Frage wird sicherlich sein, in erster Linie, wie Hamburg jetzt mit dieser Enttäuschung umgeht. Also im Grunde hat ja auch Baumgart am Wochenende dann gesagt, ihr hört schon viel Fantasie dazu, um sich jetzt noch vorzustellen, Düsseldorf abfangen zu können. Und dann spielt es ja für den HSV auch wirklich gar keine Rolle, ob man Vierter oder Sechster oder Siebter oder Achter ist, weil wenn man dann beim guten Gefühl sind, das haben die so oder so nicht in der Sommerpause. Genau. Also es ist so oder so schlecht, weil Platz 4 ist sozusagen der erste total Versagensplatz, genau. aus deren Sicht.
Und aus deren Sicht, genau. Ja. Für Hertha, aber Karlsruhe zum Beispiel wäre Platz 4 aber ein maximaler Erfolg, der jetzt noch rauszuholen ist.
Deswegen ist die Frage, ne, wie gehen die jetzt mit dieser psychologisch schweren Enttäuschung um? Strafen die sich nochmal für die letzten 4 Spiele oder wird es dann doch eher vielleicht, ne, wenn es dann auch bald vielleicht schon mathematisch nicht mehr möglich ist, denn eben der Fall noch runter. Deswegen, ja, Karlsruhe hat sicherlich aktuell die beste Ausgangsposition dazu.
Ich sehe auch Hertha da noch gut im Rennen und Hannover da noch rausfallen. Die haben so das schwerste Restprogramm. Die haben nämlich 3 direkte Duelle gegen, ich glaube, ja, Karlsruhe, Hertha und Paderborn. Und dann am Ende noch gegen Kiel. Am letzten Spieltag?
Ja, die sind dann schon aufgestiegen. Da
ist dann schon Kater.
Da ist schon Kieler Kater-Party.
Okay. Aber nichtsdestotrotz ist das auf jeden Fall noch eine schon ganz spannende Ausgangslage, die dann noch bis zum Saisonende auf uns wartet. Und für Hertha geht es am Freitag direkt los, und zwar mit dem direkten Duell gegen Hannover 96. 18.30 Uhr Olympiastadion. Ich finde, das ist nochmal eine gute Gelegenheit, sich ein Ticket zu kaufen. Denn die gute Nachricht, es wird wärmer. Wir müssen uns nicht den Hintern abfrieren im Stadion.
Das wäre schön jetzt Ende April, ist ja immer so die ungeliebteste, finde ich, Stadionzeit, ist ja so Dezember, Januar.
Ja, Februar ist hart.
Einfach Februar ist wirklich finster, deswegen eigentlich jetzt April ist ja die kurze Hosenzeit schon.
Ja, und gehst fast im Hellen noch wieder nach Hause auch. Ey, ich habe meine Thermoklamotten eigentlich jetzt auch alle weggepackt, also reicht jetzt.
Viele Gründe, die dafür sprechen, sich das Spiel anzuschauen.
Richtig.
Einen kleinen Dämpfer muss ich hier noch lassen, ich hätte es mir noch lieber angeschaut, wenn man in Karlsruhe gewonnen hätte und vielleicht Hannover dann auch, ja, in St. Pauli gewonnen hätte. So, da habe ich schon so ein bisschen spekuliert, dachte, oh, wenn die jetzt Bene nochmal richtig mit so Schwung kommen. Ja, jetzt ist es eher der negative Schwung.
Ja, aber Platz 4, Toro, Platz 4. Der Vierkampf um Platz 4, ich sagte das.
Wir lassen uns überraschen.
Bin noch ein heißer Tanz. Zumal die Bilanz auch für Hertha BSC spricht. 67 Duelle, 28 Siege, 16 Niederlagen und 23 Remis. Das Hinspiel war ein 2:2, ein relativ überraschendes 2:2, denn Hertha führte sehr schnell 2:0 und man dachte sich so, wow. Ja, dann kam noch das Unentschieden. Das war dann wieder die große Frage, warum schaffen sie es nicht, diese Führung irgendwie über die Zeit zu bringen? Das war das Thema damals. Jetzt sind wir eine ganze, ganze Strecke weiter und jetzt darfst du uns sagen, wie es diesmal ausgeht.
Diesmal gewinnt Hertha 3:2.
Ich weiß gar nicht mehr, was du letztes Mal getippt hast und wie das ausgegangen ist.
Nee, auch nicht. Ich komme hier immer her, tipp inflationär, würde ich sagen. Dann kann mich dann selbst auch nicht dran erinnern, wie es ausgegangen ist. Aber ich würde auch wieder denken, dass es ein torreiches Spiel wird. Beide sind ja auch, eine Hannover ist ja auch so eine Mannschaft. Mhm. Ich kann mich gut noch an das Hinspiel erinnern. Da haben wir hier dann auch am Montag diskutiert. Und gesagt, boah, wie konnten sie? Da hatten man ähnliche Segmente wieder gehabt. Noch war dann auch die berühmte Schlafmützigkeit. Auf einmal lassen sie sich überrumpeln, verlieren völlig den Faden nach einer mega souveränen ersten Halbzeit. Mhm. Auf einmal steht es dann 2:2, alle gucken sie an, oh, 2 verlorene Punkte, keiner weiß. Also das kommt immer wieder. Das sind immer wieder Themenkomplexe, die in der Saison wiederkommen. Und ich glaube, so ein wildes Auf und Ab wird es dann wahrscheinlich auch am Freitag.
Schlafmützigkeit, ich sehe schon, ich habe dich angesteckt mit meiner Begeisterung für dieses Wort. Ja, wir werden das natürlich alles auch wieder besprechen in der nächsten Folge. Und wie hast du jetzt nochmal getippt? 3:1?
3:2. Wieder, okay. 5 Tore.
Ich werde mir das merken und dann werden wir schauen. Ob du da richtig lagst. Ich werde mir auch nochmal anhören, wie es beim letzten Mal war. Nur der Vollständigkeit
halber. Dann können wir ja mal gucken, wie gut du so warst. Ob ich auf dem Abstiegsplatz stehe.
Ja, der richtig.
Tippliga.
Doch, bei uns stehst du nie auf einem Abstiegsplatz.
Das ist schön. So, da, jetzt sind wir ja wieder beim guten Gefühl. Jetzt gehe ich mit dem guten Gefühl raus.
Siehste?
Und hoffe dann, wenn ich so beim nächsten Mal komme, komme ich auch ganz beschwingt hier wieder.
Da habe ich alles erreicht, was ich wollte.
Hier rein.
Dir vielen Dank, Toro. Euch da draußen auch vielen Dank fürs Zuhören und mittlerweile ja auch zuschauen, denn die letzte Folge war ja auch schon per Video zu sehen. Wir hören uns wieder. Bis dahin eine schöne Woche und viel Spaß am Freitag im Stadion.
Immer härter, der Podcast der Berliner Morgenpost.